D-Radio Wissen. Update.
Kardeşlerim, bugün bu seçimi kazanan sadece Recep Tayyip Erdoğan değil.
Heute hat nicht einfach nur Recep Tayyip Erdoğan gesiegt, heute hat das gesamte Volk gesiegt.
Der türkische Ministerpräsident bekommt ein neues Amt. Knapp 52% der Türken stimmten dafür, dass er neues Staatsoberhaupt wird. Er selbst spricht von Sieg, aber so überragend wie erwartet war das Wahlergebnis nicht. Und letzten Endes könnte er sich mit seinem neuen Amt ein Eigentor geschossen haben. Was dieses Wahlergebnis bedeutet, darum geht's im Update. Ich bin Sophie Stiegler.
Update.
Nach dem vorläufigen Ergebnis kommt der türkische Regierungschef Recep Tayyip Erdoğan auf etwas weniger als 52% der Stimmen. Sein Hauptkonkurrent Ekmeleddin İhsanoğlu liegt abgeschlagen bei knapp 39% der Stimmen. Die absolute Mehrheit im ersten Wahlgang, das klingt zwar gut, es wäre aber laut Umfragen mehr drin gewesen. Die regierende AKP von Erdoğan konnte ihre vielen Mitglieder, enormen Wahlkampfgelder und ihre Medienmacht nicht so richtig in Punkte umwandeln. Der türkische Journalist Fikret Bila meint dazu.
Herr Erdoğan hatte ein Ziel im Kopf, 55 und mehr Prozent. Das wäre für ihn möglicherweise der Anlass gewesen, vorgezogene Parlamentswahlen anzustreben, um 330 Sitze im Parlament zu erlangen und damit die Macht, die Verfassung zugunsten eines Präsidialsystems zu ändern. Die knapp 52% werden seine Pläne vielleicht nicht ändern, aber doch zumindest ein bisschen aufschieben.
Nur mit einer Verfassungsänderung könnte Erdoğan als Präsident die Macht haben, die er sich für sich und das Amt wünscht. Mit den Befugnissen ist es da zurzeit nämlich nicht weit her, das erklärt der Politologe Ekrem Güzeldere in Deutschlandradio Kultur.
Der Präsident in der Türkei ist ungefähr vergleichbar mit dem Präsidenten in Deutschland. Normalerweise hat der Präsident nicht diese Möglichkeiten, in die Gesetzgebung und in die Exekutive einzuwirken. Er wird das de facto versuchen, obwohl er das eigentlich de jure nicht machen kann.
Gelingt ihm das nicht, muss sich Erdoğan die nächsten 5 Jahre mit eher repräsentativen Aufgaben begnügen. Dafür will auch Selahattin Demirtas sorgen. Er ist auch fürs Präsidentenamt angetreten für die kurdische Minderheit und bekam 10%.
Keiner muss Angst haben vor zu viel Macht in einer Hand. Wenn sich hier jemand als alleiniger Herrscher betrachtet, dann stehen dem die freiheitlich gesinnten, brüderlichen Völker dieses Landes gegenüber. Wir zusammen sind eine Kraft, die in diesem Land keinen Despoten und keine Diktatur zulassen wird.
Erdoğan selbst hat sich nach seinem Sieg versöhnlich gegeben. Er wolle ein Präsident aller Türken sein.
Brüder und Schwestern, ich sage das von ganzem Herzen. Lasst uns eine Ära der sozialen Versöhnung beginnen. Lassen wir die alten Diskussionen, all den Streit und die Probleme der alten Türkei hinter uns.
Öski Türkiye'de bırakalım istiyorum.
Das klingt aber so gar nicht nach Erdoğan, wie man ihn kennt. Einer, der autoritär regiert und Kritik abbügelt. Einer, der den Medienbetrieb dermaßen kontrolliert, dass schon die OSZE sich beschwerte, dass die Opposition im Wahlkampf benachteiligt worden sei. Auch von der EU kommen mahnende Töne, wenn auch von einem Kommissionssprecher sehr diplomatisch verpackt.
We trust you will maintain the conciliatory role which your new position involves. And strive to encompass all communities, beliefs, sensitivities, opinions and lifestyles of the Turkish society.
Man vertraue darauf, dass Erdoğan die Vermittlerrolle seines neuen Amtes beibehalte und alle Teile der Gesellschaft, alle Glaubensgruppen, Meinungen und Lebensstile der Türken vertreten werde.
Kein Kommentar. Doch. Meinung.
Die Wahl von Recep Tayyip Erdoğan zum türkischen Präsidenten beschäftigt natürlich auch die User im Netz. Auf süddeutsche.de lobt Last Minute: Bravo für dieses klare Wahlergebnis. Nicht so wie hierzulande, wo alle Stimmen zersplittert werden und zum Schluss eine Konstellation zustande kommt, die so keiner gewollt hat. Kip Dotter twittert: Jetzt, wo Erdoğan König der Türken ist, wird er wohl als erstes die Wahlen abschaffen. Thomas Koch schaut bei Faz.net schon mal auf den geplanten EU-Beitritt der Türkei. Es ist gut, dass Erdoğan so stark ist, gut für sein Land und gut für Europa. Erdoğan zeigt wie niemand sonst die kulturellen Unterschiede von Okzident und Orient. Niemals wird dies ohne Brüche zusammenkommen. Und Tatzenpirat meint auf Twitter: Wäre die Türkei schon in der EU, würde unsere Presse Erdogan als euroskeptischen Rechtspopulisten abkanzeln. So ist er jetzt Staatsmann. Auf tagesschau.de schaut Soylent-Grün in die Zukunft. Mir schwant Schreckliches. Wenn Einzelpersonen die Verfassung ändern wollen, ist das meistens nicht gut. Ich kann mir auch vorstellen, wohin das gehen soll. Staatsreligion Islam mit einer moderaten Auslegung der Scharia. Kemal Atatürk würde im Grab rotieren.
Was sonst noch wichtig war?
Nicht nur im Norden des Irak, wo islamistische Rebellen vorrücken, wird gekämpft, sondern auch in der Hauptstadt Bagdad. Da tobt ein Streit um die Frage, wer nach der Wahl im April neuer Regierungschef wird. Amtsinhaber Nouri al-Maliki wollte die Macht nicht abgeben. Er konnte aber nicht die nötigen Mehrheiten sammeln. Jetzt haben ihn die schiitischen Parteien ganz aus dem Rennen gedrängt. Fadi al-Shemeri von der schiitischen Partei Islamischer Rat sagte im Fernsehen:
Die Parteien, die die Mehrheit der Nationalallianz bilden, haben heute beschlossen, Haider al-Abadi als Kandidat für die Nationalallianz mit 128 Stimmen zu nominieren. Die Delegation ist zum Präsidenten gegangen, um ihm das weiterzuleiten.
Haider al-Abadi ist Parteifreund von al-Maliki und hat auch schon vom Präsidenten den Auftrag zur Regierungsbildung erhalten. Der Ex-Minister für Kommunikation hat dafür 30 Tage Zeit. Es ist noch unklar, ob al-Maliki seine Niederlage akzeptiert. Er könnte wie andere Abgeordnete argumentieren, dass al-Abadi das Bündnis nicht repräsentieren darf. Al-Maliki hatte ohnehin schon gestern eine Klage angekündigt, weil er noch keinen Auftrag zur Regierungsbildung bekommen hatte. Ihm ist aber wegen des Vormarschs der Terrormiliz Islamischer Staat die Unterstützung im In- und Ausland weggebröselt. Auch die USA hatten sich von ihm distanziert. Dafür haben sie beschlossen, die kurdischen Kämpfer im Nordirak nicht nur wie bisher mit Luftschlägen zu unterstützen, sondern auch mit Waffen. US-Außenamtssprecherin Marie Harf sagte:
This includes the Iraqis providing their own weapons from their own stocks, and we're working to do the same thing from our stocks of weapons that we have. So it's really a team effort here. There's such an urgent situation that we need to do this.
Die Iraker würden Waffen aus ihren Lagern zur Verfügung stellen und die USA täten dasselbe. Die Situation erfordere das, sagte sie. Die kurdischen Kämpfer hatten immer wieder betont, dass die Rebellen der IS besser ausgerüstet seien, unter anderem mit Waffen, die der Irak von den USA bekommen hat. Deutschland lehnt Waffenlieferungen ab. Das bestätigte Regierungschef Stefan Seibert noch einmal.
Sie wissen, dass es zu den Grundsätzen der Rüstungsexportpolitik gehört, grundsätzlich keine Waffen in Krisen- und Kampfgebiete zu liefern.
Das war auch eine Absage an Hans-Peter Uhl. Der Verteidigungsexperte der CSU hatte im Deutschlandfunk gefordert:
Wenn wir schon keine europäischen und auch keine deutschen Soldaten dorthin schicken, müssten wir den kurdischen Kämpfern dankbar dafür sein, dass sie stellvertretend für uns den Kampf gegen den Terror aufnehmen. Und diese Dankbarkeit muss in modernen Waffenlieferungen zum Ausdruck kommen.
Die dreitägige Waffenruhe im Gazastreifen gilt noch und sie hält derzeit. Aber auch über eine dauerhafte Waffenruhe wird wieder verhandelt. Israelische und palästinensische Unterhändler beraten sich in Kairo abwechselnd mit ägyptischen Vermittlern. Direkte Gespräche an einem Tisch gibt es aber nach wie vor nicht.
Es ist eine Riesenfreude, wenn ich zurückdenke, mit welchen Spielern ich die Zeit noch verbracht habe. Mehmet Scholl, Kahn, Hamann, Jeremies, das war eine faszinierende Zeit.
Für Miroslav Klose ist Schluss in der deutschen Nationalmannschaft. Er beendet nach 4 WMs, 3 Europameisterschaften und insgesamt 137 Länderspielen seine Karriere als Nationalspieler. Der 36-jährige Stürmer hatte dieses Jahr bei der WM in Brasilien sein 16. WM-Tor geschossen. So viel hat noch kein Spieler in der Geschichte des Fußballs geschafft.
Klose! Wahnsinn! Neuer WM-Rekord!
Auch in der deutschen Nationalmannschaft ist Klose der erfolgreichste Torschütze aller Zeiten mit insgesamt 71 Toren.
Was noch wichtig wird:
In Ägypten sollen Polizisten und Soldaten im Juli letzten Jahres gezielt auf Demonstranten geschossen haben, die gegen die Absetzung des damaligen Präsidenten Mohamed Morsi protestierten. Um diese Vorwürfe geht es in einem Bericht, den Human Rights Watch morgen veröffentlichen will. Hunderte Menschen waren bei dieser Demo getötet worden. Der Bericht kann aber wohl nicht wie geplant in Kairo vorgestellt werden. Auf dem Weg nach Ägypten wurde 2 hochrangigen Mitgliedern von Human Rights Watch die Einreise verweigert. Morgen Mittag geht es in einer Pressekonferenz der Weltgesundheitsorganisation darum, wie man dem Ebola-Ausbruch in Westafrika Herr werden kann. Ein Expertengremium soll dann eine Empfehlung dazu abgeben, ob man bisher nicht zugelassene Medikamente und Impfungen bei Ebola-Patienten einsetzen soll.
Und sonst in der Welt?
Die Zentralafrikanische Republik hat zum ersten Mal in ihrer Geschichte einen muslimischen Regierungschef. Übergangspräsidentin Catherine Samba-Panza hat den Finanzexperten Mahamat Kamoun zum neuen Premierminister gemacht. Die Übergangsregierung war vor knapp einer Woche wie verabredet zurückgetreten. Das war Teil eines Waffenstillstandsabkommens in dem Bürgerkriegsland. Trotz der Vereinbarung gab es in den letzten Wochen immer wieder Kämpfe. Die muslimische Seleka-Miliz hatte letztes Jahr den Staatschef gestürzt. In der Folge kam es in der Zentralafrikanischen Republik zu heftigen Kämpfen zwischen christlichen und muslimischen Gruppen. Tausende Menschen wurden getötet, fast 1 Million sind auf der Flucht. Im Iran haben sich die religiösen Führer beim Thema Familienplanung durchgesetzt. Das Parlament hat Werbung für Verhütungsmittel in der Presse verboten, genau wie Presseartikel, in denen eine Geburtenkontrolle befürwortet wird. Das neue Gesetz verbietet auch dauerhafte Formen der Verhütung, wie die Sterilisation. Ärzte dürfen außerdem nur noch dann Abtreibungen durchführen, wenn die Gesundheit der Mutter in Gefahr ist. Offizielles Ziel ist es, den Abwärtstrend bei der Geburtenrate zu stoppen. In Zusammenarbeit mit der UNO hatte der Iran Ende der 90er Jahre die Geburtenkontrolle noch vorangetrieben. Damals wurden Verhütungsmittel sogar gratis verteilt. International wurde das gelobt. Die religiösen Führer hatten das Programm aber immer abgelehnt.
Wissensnachrichten. Wenn mal ein Raumschiff den Geist aufgibt, dann kann man schlecht einfach ein Seil an die Kupplung binden zum Abschleppen. In Science-Fiction-Filmen gibt's dazu den Traktorstrahl. Mit dem zieht man die Schiffe hinter sich her und dann in den eigenen Hangar. Wissenschaftler aus Australien haben jetzt entdeckt, dass man so einen Traktorstrahl auch ganz leicht selbst erzeugen kann. Allerdings funktioniert der nur im Wasser. Anne Tepper aus den Wissensnachrichten. So, wie läuft das jetzt mit dem Wasser-Traktorstrahl?
Ja, damit kann man auch Dinge, die weiter entfernt sind, erfassen und zu einem hinlenken. Nur eben nicht im Weltraum, sondern auf dem Wasser. Den Wissenschaftlern ist das mit einem Ping-Pong-Ball gelungen. Der schwamm in einem Wasserbecken und als sie dann mit einem Kolben Wellen erzeugt haben, immer stärker und stärker, da schwamm der Ball dann auf einmal nicht mehr mit den Wellen weg, sondern genau in die Gegenrichtung, nämlich auf den Kolben zu, der die Wellen gemacht hat.
Das klingt jetzt erstmal ein bisschen seltsam. Haben die Wissenschaftler dafür eine Erklärung, warum das so ist?
Ja und nein. Sie haben sich das natürlich sehr genau angeschaut und festgestellt, dass je schneller der Kolben auf das Wasser haut, sich auch die Wellen verändern. Sie sind dann nicht mehr gleichförmig, sondern das Wasser wird ganz krisselig und es entstehen kleine Strudel. Und zwischen diesen Strudeln, da entsteht dann eine Strömung und zwar genau auf den Wellengenerator zu. Aber warum das so ist, das wissen sie noch nicht genau.
Und was kann man dann hinterher mit dem Wassertraktorstrahl machen? Kann man damit auch Schiffe abschleppen? Also ich nehme an, Raumschiffe wahrscheinlich nicht so gut.
Also wenn er im Großen, also auf dem Meer tatsächlich funktioniert, könnte man vielleicht kleine Schiffe abschleppen oder einen Ölteppich zusammentreiben. Allerdings herrschen auf dem Meer natürlich ganz andere Bedingungen als im Laborbecken. Es gibt echte Wellen, Wind und natürlich ist alles viel, viel größer.
Bevor der Traktorstrahl eingesetzt werden kann, da muss also noch viel geforscht werden. Bisschen schneller geht die Entwicklung von Elektroautos voran. Hier gibt es ja immer noch Probleme mit den Batterien. Statt aus der Steckdose könnte der Strom aber irgendwann aus der Straße kommen. Was steckt da dahinter?
Ja, eine schwedische Firma und die hat sozusagen eine Elektrostraße entwickelt. Das muss man sich so vorstellen. Im Asphalt liegen spezielle Rinnen, die Strom führen und darüber fährt dann das Auto, das unten einen Kontakt zu den Rinnen hat. Das Besondere daran ist, dass das Auto nicht nur mit dem Strom fährt, sondern gleichzeitig auch die Batterie auflädt. Das heißt, wenn das Auto dann auf anderen Strecken fährt, hat es da eben auch noch Saft.
Gibt es denn solche Elektrostraßen schon? In Schweden dann, nehme ich an?
Na, also bis jetzt gibt es eben nur die kleine Teststrecke der Firma, die sagt, dass sie die Technik jetzt so weit hat, dass die Elektrostraßenautos mit so viel Strom versorgt werden, ja, wie man braucht, um 90 zu fahren. Nächstes Jahr soll es dann aber eine echte Elektrostraße geben, am Flughafen in Stockholm, 12 Kilometer lang.
Und dann hast du noch eine Meldung zu Pfusch am Bau mitgebracht, und zwar in der Antike.
Genau, damals gab es das auch schon. Da wurde auch auf Großbaustellen schon betrogen, gemauschelt und geschlampt. Geowissenschaftler haben sich mal die Klagemauer in Jerusalem genauer angeschaut und festgestellt, dass die Steinlieferanten den Bauherren auch vor 2000 Jahren schon schlechtes Material untergejubelt haben. Einige Quader haben nämlich Risse, andere nicht. Und nach Ansicht der Wissenschaftler liegt das an der Qualität. Und es muss den Steinmetzen damals auch schon klar gewesen sein.
Naja, immerhin trotz Pfuscherei, die Klagemauer steht noch. Dankeschön, Anne.
Wetter.
Der Abend wird in vielen Teilen von Deutschland noch ganz schön. Hier und da sind die Wolken allerdings dicker, vor allem im Süden und ganz im Norden, aber auch im Westen sind Schauer drin, zum Teil auch Gewitter. Sonst ist der Abend noch eher mild. Morgen dann viele Wolken und Schauer, nur im Osten und im Südwesten hat die Sonne bessere Chancen. Dazu 19 bis 26 Grad.
D-Radio Wissen Update. Montag bis Freitag ab 18 Uhr und als Podcast auf dradiowissen.de.